Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night.
Ja, ich bin auch wieder da, weil ihr mich ja auch schon gestern gehört habt und ihr könnt ja einfach nicht genug von mir haben. Deswegen.
Ja. Du machst jetzt jeden Tag Sendung.
Ja, morgen übernehme ich Falltransferabend, ist auch kein Problem. Am Donnerstag, weiß ich nicht, wenn Lukas nicht die Rush-Hour mal demnächst wieder macht, dann mache ich dir dann am nächsten Donnerstag auch. Freitag haben wir tatsächlich keine regelmäßige Sendung. Na, vielleicht mache ich mal Kinotopia alleine. Ich weiß es nicht. Ich suche mir die Sendung dann noch aus über die Woche hinweg.
Ja. Ja, nee, und dann haben wir jetzt am vollen Sendeplan.
Genau. Für alle die jetzt nur wegen den nackten Tatsachen hier hingekommen sind, die wir auf Diaspora angekündigt haben, kommt nichts.
Ja, blöderweise bei Radio kein Bild.
Ja. Ich sitze zwar nackt vorm Mikro, aber das muss ja nicht heißen, dass das jetzt in irgendeiner Weise an euch weitergegeben wird, übertragen wird. Das wollt ihr auch nicht sehen. Aber gestern, nur so als Rekapitulation, gestern war wahnsinnig witzig. Ich habe mit Faldran zusammen eine Sendung gemacht und da ging alles drunter und drüber und umso witziger ist es, wenn Lukas dann, weil Lukas konnte gestern nicht, wenn Lukas dann das Ganze nachbereitet hat und so weiter und bei uns im Podcast-Portal drin steht, werden wir das auch nochmal über die Diaspora verteilen. Ich würde euch einfach nur empfehlen, wenn ihr es nicht gehört habt, mal da reinzuhören. Das ist ganz witzig.
Es wird schwer, das heute zu toppen, weil ich habe schon mal keine technischen Probleme jetzt gehabt mit Mumble am Anfang. Vielleicht kommen die noch.
Ja, vielleicht kommen die noch. Vielleicht stellst du dich einfach plötzlich mal stumm oder weiß ich nicht, Verbindungsabriss, irgendwas. Wir werden uns schon was ausdenken, damit das irgendwie spaßig wird heute.
Ja.
Nee, tatsächlich geht's heute eher so in die Riege. Diskussion tatsächlich, weil wir relativ wenig Themen haben, aber da kommen wir dann gleich zu.
Ja, noch ganz schnell nochmal von letzter Woche. Wir haben diesmal wieder hier Mumble, zwei Leute sind schon da. Das heißt, die hier mitchatten wollen, können hier latenzfrei in Mumble mithören auf mumble.radio.cc.
Genau so sieht's aus.
Ja.
Ja, unser Angebot an euch.
Ja, haben wir sonst noch was?
Ich wüsste jetzt nicht. Ich glaube, wir können anfangen.
Ja, dann lassen wir los.
Diaspora aktuell.
Ja, meine Knöpfe funktionieren auch diese Woche. Nix ist kaputt bis jetzt.
Ja, man weiß es nicht. Irgendwann, ich glaube, dann wird es irgendwie so eine holprige Überleitung geben. Dann wirst du dann nochmal kurz so, Moment. Aber das kriegen wir, das wird alles. Ja, der ist wohl aktuell. Eigentlich gibt's nicht so viel. Es gibt tatsächlich nur zwei Themen und das ist sehr verwunderlich. Normalerweise gibt's irgendwie noch Leute, die irgendwelche Skripts gebaut haben oder auf Loom.io geht's normalerweise relativ gut ab. Und diesmal ist wirklich so nicht wirklich was passiert. Es gibt tatsächlich auf Loom.io eine interessante Idee, die aber jetzt auch wieder nicht so interessant und so besonders ist, aber ich stelle sie einfach mal vor. Es geht darum, dass man in seinem Stream noch dazu quasi eine Liste bekommt von aktualisierten, das heißt von aktiven Beiträgen. Ihr habt ja bereits schon meine Aktivitäten oben, neben dem Stream. Der Stream ist einfach nur nach Zeit geordnet. Das, was so reingekommen ist, wird ordentlich aufbereitet und angezeigt. Während bei meinen Aktivitäten immer das angezeigt wird, was gerade besprochen wird, wo gerade ein Kommentar abgelassen wird oder was ihr geliked habt. Also das, wo ihr selber schon interveniert habt, wo ihr selber was reingebracht habt. Also ein Like oder eben ein Comment. Oder Reshare? Ich glaube, ein Reshare gehört da nicht zu.
Reshare glaube ich auch nicht, nee.
Jetzt war die Idee, dass man meine Aktivitäten quasi so umbaut oder nicht umbaut, sondern
ein einfach noch zusätzliches.
Noch eine dritte Möglichkeit mit reinbringt, dass man nämlich auch aktive Beiträge innerhalb des Streams, wahrscheinlich dann für eine bestimmte Zeitspanne von, weiß ich nicht, vielleicht einer Woche, vielleicht einem, weiß ich nicht, muss man dann überlegen, dass man eben nur von seinen Leuten, denen man folgt, da eine Liste quasi bekommt, wo gerade aktiv diskutiert wird, wo ihr aber selber nicht interveniert habt. Das heißt, ihr habt, weiß ich nicht, einen Beitrag, wo es jetzt gerade um das neue Chat-Feature, was irgendwann mal implementiert wird, in Diaspora geht. Und da ist eine super Diskussion dabei, aber ihr habt das weder geliked noch sonst irgendwas. Und das wird dann in einem speziellen Stream, ähnlich wie meine Aktivitäten, bei euch angezeigt. Das hat also ich finde das eine sehr coole Idee. Ich würde das auch gerne haben, aus dem einfachen Grund, da ich nicht immer weiß, wann sich wirklich Diskussionen entfalten oder wann man selber dann mal einsteigen wollen würde. Und außerdem habe ich mir eigentlich immer so ein Explore-Feature gewünscht bei Diaspora, ja, was ja auf der einen Seite diesem Privatsphäre-Gedanken so ein bisschen widerspricht, so von wegen, ich möchte jetzt gerne mal so einfach alle Beiträge der Leute einfach mal so finden und reinbekommen und so weiter. Gut, das geht auch größtenteils über die Tags. Auf der anderen Seite wäre es aber auch einfach schön, wirklich ein Feed zu haben, wo einfach nur die aktuellsten Sachen, die ihr schon rausgesucht habt, über Tags, über eure Kontakte, dass da eben die aktuellsten Diskussionen wunderbar übersichtlich angezeigt werden.
Ja, ich habe das bis jetzt gar nicht so vermisst, weil es reicht, glaube ich, auch, genau, dass du quasi einfach nur quasi mit einem Like den Beitrag abonnierst und dann hast du in den Aktivitäten drin, weil wenn da alles drin wäre, wäre es mir dazu unübersichtlich, weil mein Stream ist eh schon so unübersichtlich. Was ich aber tatsächlich viel mehr vermisse, ist, weil Join Diaspora ja so langsam ist, kommen da Posts von Join Diaspora oft Stunden später erst an und die landen dann schon auf der dritten Seite direkt in meinem Stream. Und die sehe ich dann nur manchmal per Zufall, wenn ich halt mal weit runter scrolle. Und irgendwie müsste es halt eine Möglichkeit geben, neue Posts, die erst gerade kürzlich reingekommen sind, noch anzuzeigen. Aber das weiß ich nicht, ob das überhaupt schon erfasst wird, wann der Post empfangen wurde.
Nicht empfangen, aber das tatsächlich nicht, sondern es wird geordnet nach Timecode. Also,
ja, eben, aber der ist halt dann schon bei Join Diaspora schon ein paar Stunden her.
Das stimmt, ja. Ja, ich frage mich auch, wie man das dann machen soll. Also ich glaube, das wird ziemlich schwierig, das irgendwie zu organisieren, wann welcher Post wann wie eintrifft. Aber tatsächlich wäre das sicherlich auch eine schöne Sache, ja.
Ja, weil das ist, ja, alternativ könnte man einfach Join Diaspora wieder mal abschalten.
Oh ja.
Und dann wäre das Problem auch gelöst.
Das stimmt.
Aber da haben vermutlich ein paar Leute was dagegen.
Also das ist wirklich das Schlimmste überhaupt. Also meiner Meinung nach wohl das größte Problem für Diaspora ist tatsächlich Join Diaspora. Und das Schlimme ist ja auch, dass das eben gerade das Vorbildprojekt sein sollte, der Vorbildbot. So sollte ein Bot geführt werden. Nein, so sollte ein Bot niemals geführt werden, das wissen wir ja jetzt.
Ja, lustig finde ich dann die Leute, die dann kommen und so, ja, ich gehe jetzt von Join Diaspora weg, weil zu großer Bot. Und dann gehen sie zu Diaspora, halt zweit- oder drittgrößter Bot.
Ja, genau.
Ja.
Aber ich durfte sowieso, das muss man sagen, ich durfte in den letzten paar Wochen sehr stark beobachten, dass Leute ihre eigenen Pots aufsetzen, was mich auf der einen Seite sehr wundert, weil Ruby ist ja jetzt auch nicht mal ebenso aufgesetzt, eben so Rails und so und Server und
naja,
Sicherheit.
Mit der VM ist das relativ schnell aufgesetzt. Also installierst du RVM und dann machst du RVM Install Ruby so und so viel und dann hast du ein Ruby.
Okay.
Also, das geht und dann machst du Bundle Install und dann hast du alle Dependencies von Diaspora und so weiter. Mhm. Mehr oder weniger. Dann kommt noch ein bisschen mehr und Config und Datenbank und so, aber es ist auch nicht so schwierig, wie manche Leute immer tun.
Das stimmt, ja. Inzwischen nicht mehr. Früher war das sicherlich noch eine ganz andere Geschichte. Ja, also ein Vorschlag, den man durchaus diskutieren kann. Deswegen kann man, also haben wir ja jetzt und wenn ihr das noch machen möchtet, könnt ihr das gerne auf Loom.io machen oder Lumio.org, wie auch immer. Und könnt euch das nochmal ansehen, nochmal mit.
Solange es nichts Bestehendes ersetzt, habe ich grundsätzlich nichts gegen sowas, weil es ist nur eine zusätzliche Filteroption. Aber wenn sie anfangen, bestehendes Zeugs wieder umzubauen, dann will ich es eher nicht. Aber bis jetzt hat noch niemand was dazu geschrieben.
Nee, deswegen.
Ach komm, es ist ja noch 22 Stunden alt.
Genau, ist relativ neu. Deswegen kann da noch was kommen. Vielleicht sogar von euch. Ja, dann anderes Thema, neue Comments. Ja, wir werden jetzt gar nicht mehr in Zukunft, nicht mehr, haben wir ja vorletzte oder ja vorletzte, glaube ich, Sendung mal geklärt. Wir werden so zwischendurch einfach mal die Comments, also das heißt die kleinen Code-Stückchen, die einzelnen Features, die schon implementiert sind, aber noch nicht in der vollen Version drin sind, die werden wir dann zwischendurch mal rausgreifen und ein bisschen erklären, so dass wir das dann nicht bei der neuesten Version bei Diaspora alles nochmal wiederholen müssen, sondern einfach nur dann noch einen kurzen Überblick dafür geben können. Neue Commits sind unter anderem auch von einem unserer Moderatoren mit eingeführt worden. Ja, wer war ja, das?
Faldean hat sich am Samstag oder Sonntag, ich glaube Sonntag war es, hingesetzt und irgendwie wollte er, glaube ich, was für die WDCC basteln und hat dann nebenbei halt den RSS-Feed von Diaspora gefixt.
Und wie das immer so ist.
Ach, ja, man fängt irgendwo an und irgendwann ja. fixt man halt ein RSS-Feed von Jasper. Genau. Das passiert halt so.
Ich wollte ja noch eine Hausarbeit schreiben. Oh, Katzenbabys.
Ja, aber so ja. 8 Stunden später oder so war dann Jasper gefixt. Und das ist mittlerweile schon gemerged, also in Develop. Und ich habe Faldi versprochen, dass ich das dann auch schon direkt auf den Nerdpol merchen will, aber das habe ich noch nicht getan, weil ich gerade noch keine Zeit hatte. Vermutlich schaue ich es nach der Sendung mal an oder so. Mhm. Ja, dann ist der Feed dann auch vernünftig formatiert und nicht mehr mit Dings Markdown.
Genau.
Folge halt. Das heißt, es ist kein Markdown mehr drin, sondern HTML.
Das heißt grundsätzlich, genau, wir müssen unbedingt mal diesen String da raussuchen. Diesen Link raussuchen für den RSS-Feed für Diaspora, weil das wäre natürlich eine super Sache, wenn Leute, die jetzt nicht unbedingt unseren Blog abonnieren wollen, weil da passiert ja jetzt aktuell auch nicht so viel, außer eben die Shownotes regelmäßig, dass ihr euch quasi unseren Diaspora-Feed holen könnt, den RSS-Feed einfach davon, so dass ihr zumindest mitbekommt, dass da Aktivität herrscht und vielleicht, je nachdem, wie schnell ihr euren RSS-Feed regelmäßig aktualisiert und so weiter, vielleicht dadurch viel schneller darauf aufmerksam gemacht werdet, ob noch eine Sendung läuft oder nicht. Ja, je nachdem, ob ihr da irgendwelche Meldungen oder sowas mit in euer System habt. Das werden wir wahrscheinlich dann auch irgendwann mal außen rechts in die Seitenleiste irgendwann mal einbauen, als zusätzlichen RSS-Feed. Ja, eine andere Geschichte ist der Publisher. Der Publisher ist ja dieses Feld, wo ihr Bilder einfügen könnt, wo ihr Text einfügen könnt und dann auf Senden klicken könnt mit allen Einstellungen, die es dann noch gibt, ob ihr das an Twitter, Facebook und so weiter auch noch versenden wollt oder ob ihr da, ach, was weiß ich, also all diese wunderbaren Einstellungen und Möglichkeiten. Und auch Vorschau-Tool, das gehört auch noch dazu. Und Steffen van Bergerem, den wir ja schon öfters mal erwähnt haben, der hat jetzt auch die Bootstrap-Geschichte, also wir haben ja auch über Bootstrap in meiner Vergangenheit gesprochen, hat Bootstrap quasi auf den Publisher übertragen. Das heißt, wird alles ein bisschen sauberer, wird ein bisschen wahrscheinlich in der nächsten Version ein bisschen anders aussehen, vielleicht ein bisschen hübscher, ein bisschen angepasster, wir werden sehen. Auch beobachten können diese ganze, ich wollte jetzt kein Fremdwort benutzen, sondern diesen ganzen Übergang von, sagen wir mal, alter Übersicht zu neuer Übersicht, weil man Bootstrap eingebaut hat, ihr letzte Mal bei der Änderung bei den Nachrichten gesehen, ja, also bei den privaten Nachrichten, dass dann eben so schöne kleine Zitatpfeile benutzt worden sind und solche Geschichten und eine bessere Übersicht und ja, genau, das wird also in Zukunft noch alles ein bisschen hübscher.
Ja, und hauptsächlich halt geht es darum, das andere Framework abzulösen.
Genau, damit wir weniger Zeugs bei uns drin haben. Ja, ansonsten gibt es gleich ein Meeting?
Ja, und zwar irgendwie so in einer Minute oder so. Zumindest hat mir Stummi gerade vor der Sendung noch gesagt, was, Sendung während Diaspora-Meeting und keiner wusste Bescheid. Anscheinend weiß das auch keiner, aber um halb ist wohl in Diaspora-Meeting auf Freenode ein Diaspora-Meeting.
Monthly every second Tuesday. Ja, da habt ihr euch ja echt ein super Datum rausgesucht. Also tatsächlich jeden zweiten Dienstag. Also das könnte sein, dass das nächsten Monat nicht wieder mit unserer Sendung irgendwie einherfällt, aber dass man ausgerechnet dieses Datum rausgesucht hat, na toll. Aber gut, das ist im IAC, genau, im IAC-Chat. Und ja, da kann man sich dann einfach schön dran beteiligen, ein bisschen Palaver machen und dann wird es wahrscheinlich dann auch in Zukunft deutlich schneller und besser und super werden. Wir werden sehen.
Ich weiß noch nicht so genau, was jetzt da genau für ein Meeting ist. Ach so, das ist für Entwicklern. Stimmt, da hat mal jemand für irgendwo, wo es ein Problem gab, gesagt, er spricht das beim nächsten Meeting an und so. Und das ist vermutlich dieses Meeting, weil ich wusste eh nicht, dass es da noch ein Meeting gibt. Ich weiß es auch so gut wie keiner. Also, hä, wo steht das, dass das ist?
Deswegen, also gut, also wer sich dann am Code beteiligen möchte und so weiter, kann das dann eben tun.
Ja, oder vermutlich auch, also Leute, also. Die, also es ist irgendwie so ein halbgeheimes Meeting, also es ist schon öffentlich, aber für Leute, die es ein bisschen interessiert, was da besprochen wird und nicht programmieren, die können da bestimmt auch rein und einfach zuhören, bzw. mitlesen.
Die Diaspora-Bilderberg-Konferenz, ja. Conspiracy, Ja, okay, wer mitmachen möchte, kann mitmachen und ich glaube, wir gehen schon in die nächste Rubrik über.
Ja.
Blick aus dem Fenster.
Ja, dieses Mal ist irgendwie ganz viel vorm Fenster.
Ja, bei Fall dran wäre es jenseits der Fenster, aber bei uns ist tatsächlich alles direkt vorm Fenster. Wer die Anekdote jetzt, also wer den Spruch jetzt nicht mitbekommen hat, der darf sich dann gerne mal auf Haldrans Blog begeben und weiß dann wahrscheinlich eher Bescheid. Und zwar, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Google eine Roboterfirma gekauft hat. Und zwar eine Roboterfirma Militärroboterfirma. Wie heißt die nochmal? Ich habe immer im Hinterkopf Biodynamics, aber das ist es nicht. Bionic, weißt du noch, wie die hieß? Auf jeden Fall irgendwas mit Dynamics, irgendwas mit Bio, keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Okay, aber die haben auf jeden Fall ziemlich coole Roboter gebaut. Zum Beispiel auch so hundsartige Roboter, die bis zu 60 Kilometer pro Stunde rennen können, was ziemlich heftig ist. Und naja, und das ist, es waren 50 Miles per Hour, also nix Kilometer pro Stunde. Naja gut, ist trotzdem ziemlich heftig. Dazu kommt, Facebook macht jetzt quasi einen Schritt in eine ähnliche Richtung. Die kaufen nämlich wahrscheinlich nach WhatsApp jetzt eine Drohnenfirma. Und die nennt sich Titan Aerospace. Und da ist jetzt eben so im Hintergrund gibt's da jetzt so Gemauschel. Ah, das könnte bis zu 60 Milliarden Dollar kosten. Also.
Und was hat Facebook mit diesen Drohnen vor?
Das weiß natürlich keiner so ganz genau. Und das möchte Facebook natürlich auch nicht verraten. Aber so wirklich, so wirklich klar ist es nicht.
Ist das nur so ein Wettrüsten zwischen Google und Facebook? So, wenn ihr eine Roboterfirma kauft, dann kaufen wir eine Drohnenfirma.
Genau, Battle. Ja, wir haben die Flugzeuge, wir haben das Bodenpersonal. Boom. Ja.
Schnubi schreibt, Afrika mit Internet versorgen.
Genau.
Stimmt, da habe ich irgendwas gelesen.
Genau, das ist eigentlich der große Punkt. Ja, Facebook verbreitet sich ja jetzt nicht mehr von alleine, sondern muss eben angetrieben werden, weil nicht jeder Internet hat. So muss man irgendwie versuchen, die internetlosen Bereiche der Erde zu erreichen.
Afrika braucht dringend Facebook. Das ist das, was ihnen bis jetzt immer gefehlt hat.
Sagen wir mal so, sie haben, Mozilla zum Beispiel, versucht ja gerade so Südamerika und auch eben Afrika, mit seinem Firefox OS, das ist super.
Ich dachte, du wolltest dein Handy vorher auf lautlos stellen und dann musstest du noch Internet und dann hast du es vergessen.
Das passt. Also ich bin überrascht, wie gut das jetzt gepasst hat. Ja, ist natürlich
alles auf lautlos. Nächstes Mal schicke ich dir auch irgendwie eine Jabber-Nachricht oder sowas.
Jo.
Um mal die Geräusche zu machen.
Firefox OS, wie ihr es gerade gehört habt, ist dort sehr verbreitet oder wird dort stärker verbreitet. Und das kann also, das führt also dazu, dass deutlich mehr Kommunikation da stattfindet, was ja auch gut ist, und das aber auch dezentral stattfindet. Ja, also dass eben Fotos gemacht werden können, als auch eben, jeder kleine Laden seine eigene Website haben kann und sowas. Also Mozilla ist da eher so dezentral, so ein bisschen dezentral veranlagt im Gegensatz zu Facebook, die dann sagen, kommt alle zu uns, wir sind gut. Aber dadurch, dass Facebook halt so wahnsinnig viele Leute und User hat, ist es halt dieses internationale Ding, das habe ich auch in der Vergangenheit immer mal wieder kennengelernt, dass Leute eben aus unterschiedlichen Ländern dann eben mit einem über Facebook dann Kontakt aufgenommen haben oder Leute, die man dann über andere Wege kennengelernt hat, dann eben gesagt hat, hey, komm, lass uns mal zusammen auf Facebook irgendwie befreunden. Dass es da irgendwie eher Möglichkeiten gab. Und wenn sie da in Afrika und wahrscheinlich dann, ja, Südamerika vielleicht auch noch, damit erreichen, wird das wahrscheinlich noch sehr, sehr interessant werden.
Ja, Schnubi schreibt gerade noch, Firefox-Drohnen wären aber auch cool. Dann muss Mozilla jetzt auch noch regelmäßig so eine Firma kaufen.
Nee. Also Mozilla, nee, machen sie aber nicht. Es gibt dafür ja andere, dafür hat Mozilla einfach erstens nicht das Geld, also das heißt halt nicht das Geld, sollte es nicht sein. Es ging eher, glaube ich, es gibt ja noch so dieses, wie heißt es nochmal, OpenNet? Nee, SpaceNet? Nee, wie hieß es denn nochmal? Egal, wir hatten auf jeden Fall mal so das vorgestellt in unserer Special-Sendung, so The Day We Fight Back. Da ging es ganz speziell darum, dass es so ein alternatives Internet, so einen alternativen Internetprovider, der kostenlos quasi Internet anbietet, da aufgebaut werden soll mit Satelliten, die dann eben WLAN bestrahlen auf die Erde und solche. Ja, mal gucken. Also Mozilla wird es nicht machen. Aber dass Facebook jetzt solche Geschichten macht, ich meine, bei Google fragt man sich natürlich auch, was sie mit den Robotern vorhaben. Aber,
ja, damit können sie Internet in irgendwie andere Gebiete bringen. Ich weiß es doch nicht.
Ja.
Ich frage mich halt, was so ein Typ in Afrika, der noch nie Internet gesehen hat, dann damit soll. Dann kriegt er so ein Handy, kriegt Internet und dann ist er glücklich.
Es gab mal, was war das denn? Genau. Source Fabric, da gab es mal ein Interview von uns mit der Pressesprecherin von Source Fabric. Ja, damals, dunkle Zeiten und so.
War das nicht an deinem Geburtstag?
An welchem Geburtstag?
Von der Radio CC, war das nicht da in diesem Dings? War das ein andermal?
Nee. Source Fabric, das war, nee. Also Source Fabric ist eine Firma, die Open Source Software herstellt und die auch frei zur Verfügung stellt, die aber mit dem mit dem Entwickeln selber nicht unbedingt Kohle verdient, sondern eher mit dem Anbieten, also es geht um Journalisten-Software, also das heißt, sie haben so Newsscoop, das ist eine Software extra für Nachrichten-Webseiten, da basieren auch so ein, zwei größere Zeitungen auch drauf, dann gibt es Airtime, was eher so der Radio-Part ist und es gibt in Südafrika gibt es eben auch Stationen, die mit Airtime arbeiten und das dann eben dann auch nochmal komplett verscheuen, also wirklich auch per FM senden und so. Und nicht nur per Internet. Und wenn es dann aber eben nicht so weit reicht, ja, also die Funkfrequenz nicht so weit reicht, dann ist natürlich so ein Internet, was irgendwie auch, ja doch, das macht durchaus Sinn, ja. Du bist eben ganz weit weg, ne? Du hast halt sehr große Distanzen zu überbrücken. Und wenn dann eben das Radiosignal nicht weiter verstärkt wird, was aber auch nicht wirklich Sinn macht. Ja, dann könnte man Satelliten, sagen wir mal, Satelliten-Internet.
Sie können ja auch Radiodrohnen dann nach Afrika schicken.
Ja, nee, ich war gerade so am Überlegen, macht es mehr Sinn, das Radiosignal weiter zu verstärken, als jetzt einfach dieses Internet, also mobiles Internet einfach aufrecht zu erhalten. Aber ich glaube, es macht tatsächlich eher Sinn, das Internet aufrecht zu erhalten, weil das eben nicht so eine einfache, also nicht einfach nur Streaming raus damit, sondern auch eben Input sein kann. Und ich glaube, da lohnt es sich dann eher in Internet in Afrika zu investieren. Also auch in Südafrika. Naja, gut. War jetzt nur ein Beispiel, dass es da auch eben zu hilfreichen Zwecken eingesetzt werden kann. Deswegen warten wir einfach mal ab, was da auf uns zukommt. Also nicht uns, sondern auf den Rest
der Welt. Ja, auf die in Afrika.
Zum Beispiel, ja, also ich denke, es gibt noch ganz andere Orte der Welt, wo es noch kein Internet gibt. Ja, gut.
Vielleicht kriege ich irgendwann mal so meine persönliche Begleitdrohne, die mir überall Internet gibt oder so.
Ja, so ein bisschen wie bei Legend of Zelda, ja, wo du so, listen! Wie hieß sie denn nochmal? Ich weiß es nicht. Navi, genau, Navi war das. Ja, die dann Link die ganze Zeit verfolgt hat. Listen! Ja, okay.
Ja, kriege ein Navi für unterwegs.
Ja, nur die Kanalasche. Genau, mit Siri eingebaut. Ja?
Oh mein Gott. Nein, ich will nicht.
Ein bisschen creepy. Snowden, der große Held aller Nationen eigentlich, aber in erster Linie eigentlich der USA, sollte er zumindest sein, ist er aber nicht unbedingt, bei der Bevölkerung schon, bei den Politikern und der Wirtschaft nicht unbedingt. Und zwar, Snowden hat sich auf dem SXSW zu Wort gemeldet. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, so technisch begeisterte Leute treffen sich im Südwesten Amerikas. Und deswegen SW, ne, Southwest. Und es geht im Großen und Snowden hat dann wirklich einen Livestream dadurch gemacht und es wurde auch erklärt, warum denn das Bild, warum denn die Bildübertragung nicht so gut ist. Und zwar war die Begründung, sie streamen die ganze Live-Übertragung durch 7 Proxys.
Damit er nicht gefunden wird, oder
wie? Genau, damit er nicht gefunden wird, ja. Und das fand ich doch schon sehr beeindruckend. Also wahrscheinlich hat er dann noch davor Tor oder sowas. Und dann nochmal 7 Proxys dahinter. Also, oh Gott. Ja, creepy, aber cool. Okay, so, hat sich über einen Livestream gemeldet, hat in der Rede und Antwort gestanden und in erster Linie ging es darum, dass Snowden sich quasi wie so ein großer Mentor so an die technisch, also technikaffinen Menschen gewendet hat und hat auch ganz klar gesagt, ihr, also in dem Fall die Leute, die bei der SXSW waren, ihr seid heute dafür da, ihr seid quasi die Feuerwehrleute des Internets. Ja, ihr könnt, bevor es politische Lösungen für solche Probleme wie die NSA und Co. gibt, könnt ihr bereits schon mit technischen Lösungen anfangen oder sie bereits nutzen, sie etablieren, entwickeln, wie auch immer. Ihr seid quasi dafür verantwortlich, dass das Internet wieder zu dem Ort wird, der es mal war, kann man noch nicht mal sagen, aber wieder zu einem friedlichen Ort wird oder überhaupt zu einem friedlichen Ort wird, in dem es nicht die ganze Zeit Cyberwar gibt und Massenüberwachung gibt. Das war so seine große Ansprache und es gab dann noch ganz, ganz viele Details, die wir jetzt hier nicht komplett auseinandernehmen wollen. Aber was er ganz klar kritisiert hat, also in erster Linie haben sie ihn dann nochmal gefragt, ob er es denn bereuen würde, ob er das wieder machen würde, jetzt mit der Erfahrung, die er ja hat, dass er jetzt in Moskau ist und nicht in die USA zurückkehren kann und solche Geschichten und sich verstecken muss und noch ein paar Dokumente wohl zu Hause hat, die er verteilen muss und so weiter und so fort. Und Snowden dann damit, ob er solche Sachen nochmal machen würde, ne, nochmal den Whistleblower spielen würde und hat ganz klar gesagt, ja. Dazu kam dann noch, dass er deutlich kritisiert hat, dass diese ganzen Ressourcen, die die NSA hat, nicht unbedingt darin verwendet worden ist, um Bombenattentäter oder sonstige wirklich Verdächtige zu observieren und wirkliche, quasi Straftäter zu observieren, sondern diese unglaublichen Ressourcen einfach dafür investiert worden sind, die Google-Server zu hacken. Und das, ne, also das heißt, also NSA und CIA könnte natürlich auch sein, aber in erster Linie ja die NSA. Die attackieren ja auch, ja, vom GCHQ weiß man das wohl schon eine längere Zeit her, die attackieren ja auch. Also Cyberwar ist hier ganz klar wörtlich gemeint. Nicht nur Anonymous, die so ein bisschen DDoS-Attacke auf eine Webseite abgeben. Nein, 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 es geht um zentrale Knotenpunkte wie eben die Google-Server, wahrscheinlich Facebook, Microsoft ähnlicherweise. Und versuchen das quasi, und Apple wahrscheinlich sowieso. Oder Apple macht einfach gleich die Tür auf, wie auch immer, um an diese Informationen grundsätzlich ranzukommen und diese dann auswerten zu können, auslesen und auswerten zu können. Ja, also wie gesagt, es gibt noch ein paar Details dazu. Netzpolitik.org hat einen sehr schönen zusammenfassenden Artikel geschrieben. Das war jetzt nur mal so der kurze Überblick darüber und dass Snowden sich auch zu einem Livestream nicht gezwungen fühlt hat, aber er auch gerne wieder in der Öffentlichkeit steht, was ich auch in Ordnung finde, persönlich. Ich meine, mir ist der Typ sowieso sympathisch, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne, aber schon allein mit dem, was er getan hat, ist er mir sehr sympathisch. Und ich denke, ich bin da nicht der Einzige. Deswegen mal gucken, wie das so in Zukunft mit dem läuft, ob sie ihn dann irgendwann doch nicht mal da aus dem Russland rauszerren. Oh Gott, dann gibt's diplomatische Verwerfungen, glaube ich. Aber wann gibt es hier nicht, ja, Thema Ukraine. Aber gut, anderes Thema. Ich hatte ganz kurz gerade so große Companies angesprochen wie Google, Apple, als auch Microsoft. Und Microsoft hat vor kurzem seinen Transparenzbericht für das letzte Quartal 2013 herausgegeben und hat dann einfach mal so gesagt, wir haben hier so ein paar Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bekommen, ja, und die haben wir jetzt einfach mal zusammengezählt. Ja, also so, das dürfen sie. Es geht hier um Strafverfolgungsbehörden, so Polizei, ja, bei denen dann wahrscheinlich auch noch, ja, FBI würde, glaube ich, auch noch dazu zählen, ich bin mir da aber nicht so ganz sicher. Im deutschen Bereich wäre das wahrscheinlich das LKA. Und ja, die ganz normale Polizei eben. In diesem, warum der Transparenzbericht jetzt besonders ist, geht oder warum er erwähnenswert ist, ganz einfach, es gibt allein aus Deutschland 5.100, also 5.000, mach mal kurz, 5.000 Anfragen.
Schnubbi meint nach BKA, er will nach klugscheißen Bundesebene, nicht Landesebene.
Also, BKA, LKA wäre dann Bundesebene? Ja, ist auf Bundesebene, okay. Ja, ja, genau. Und die LKAs gibt es dann wahrscheinlich auch noch. Ich weiß gar nicht, wie dann diese Anfragen an Microsoft und so weiter gestellt werden. Ob die Polizei das direkt macht, ob das erst über das LKA, BKA, wie auch immer dann läuft.
Das naja. FBI ist die Bundespolizei.
Ah ja, gut. Das heißt, die werden auch immer noch strafverfolgen. Ne? Ich weiß nicht, wie das dann mit dem LKA aussieht. FBI ist tatsächlich die Bundespolizei? Naja, also ist vielleicht jetzt strukturell vergleichbar, aber nicht unbedingt inhaltlich vielleicht. Also Bundespolizei? Naja gut, anderes Thema. Warum der Transparenzbericht jetzt interessant ist, es gibt um die 5.200 Anfragen, ja? Und das ist eine Menge. Und diese 5.200 Anfragen betreffen dann nochmal fast 10.000 Accounts, ja? So viele Anfragen, die dann eben so ein ganzes Netzwerk von Accounts nach sich ziehen, also fast doppelt so viel. Und das ist eigentlich ähnlich wie im Halbjahr davor. Ja, also ist jetzt nicht irgendwie besonders überraschend oder besonders viel. Aber auffällig ist eben, dass kaum Inhaltsdaten abgefragt worden sind. Also dass eben nicht danach gefragt worden ist, hey, wir wollen jetzt mal hier das Adressbuch von dem und dem oder wir wollen jetzt mal so von wegen, wir wollen mal den und den Beitrag weghaben. Sondern es geht immer meistens nur um Anfragen, wahrscheinlich in erster Linie, also das ist jetzt erstmal nur so, ne? Dass immer nur Anfragen gemacht worden sind auf Meta-Informationen. Ja, wann hat sich wer wie oft wohin verbunden? Oder mit wem gesprochen, aber nicht inhaltlich, ja, also wo es dann darum geht, was haben die denn da worüber haben die sich denn da unterhalten oder welche Beiträge sollten denn da am besten runtergezogen werden. Das heißt, man kann schon mit Verbindungsdaten wahrscheinlich sehr viel interpretieren und dass Inhaltsdaten da wahrscheinlich einfach nicht gewünscht sind. Das könnte man interpretieren, man könnte aber auch noch andere Sachen daraus ziehen. Deswegen ist es einfach erstmal grundsätzlich eine Darstellung. Es gibt einfach kaum, also überhaupt keine Anfragen, was Inhaltsdaten angeht. Was das dann genau zu bedeuten hat, darf dann jeder für sich selber herausfinden. Gut, aber trotzdem solche Transparenzberichte. Ich frage mich immer, warum Unternehmen sowas machen. Also bei Google, Microsoft, dass man da irgendwie Vertrauen binden will, kann ich alles irgendwie verstehen, aber ist irgendwie für mich immer noch nicht plausibel genug. Dieser ganze Aufwand muss ich überlegen. Wir haben jetzt März. Vor kurzem, also jetzt gerade erst so vor ein paar Tagen ist das veröffentlicht worden.
Ich weiß nicht, gibt es da nicht vielleicht irgendwie ein Gesetz, das sie dazu zwingt oder so? Weil ich mir nicht vorstellen, dass sie das freiwillig machen.
Nein, ich weiß nicht. Na, um einfach gut dazustehen. Ich meine, ich habe noch nie von einem Apple-Transparenzbericht gehört, aber das heißt ja auch nichts, weil in dem Sektor kenne ich mich einfach nicht genug aus. Aber das könnte tatsächlich sein, ja. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Warum sollte man die Anfragen der Strafverfolgungsbehörden extra auflisten und Zahlen einfach nur nennen? Das ist ja mehr nicht, also nicht inhaltlich oder so großartig. Ja, man kann dann immer nur interpretieren, oh, das sind aber jetzt besonders viele Anfragen. Aber das war's dann auch. Bringt's dann auch nicht. Nun gut, anderes Thema. Und zwar geht es um einen Beitrag von Christopher Sogoyan. Der Typ ist, oder Sogoyan? Sogoyan? Ich denke mal Sogoyan. Der Typ hat bei TEDx oder einen TED-Talk gehalten, ja, so 20, also in dem Fall 10 Minuten ein Talk über Überwachungssoftware und welche Firmen diese Überwachungssoftware verkaufen. Und hat er mal ausgepackt und hat dann mal gesagt, okay, wir haben das in Ägypten gefunden, wir haben das im Iran gefunden, wir haben das sonst wo überall gefunden, auch die USA hat ein bisschen was davon und hat dann mal so ein, zwei Firmen da rausgegriffen und Ja, da war auch natürlich unter anderem eine deutsche Firma dabei, die hieß Gamma International. Und ja, das war einfach ein sehr, sehr interessanter Beitrag. Da gab es nochmal so teilweise, ja, gab es nochmal so einen kleinen Einblick darum, wie tiefgreifend eigentlich diese Überwachungssoftware eingreifen kann. Ja, und da ist auch Linux und vor allem Android natürlich nicht vorgefeit vor solchen Eingriffen über solche Software. Deswegen einfach mal schauen. Und Christopher Segovian hat dann einfach nochmal angesprochen, dass einfach alle nutzen, also einfach nochmal angesprochen, warum es solcher Software so einfach ist, in Systeme reinzukommen. Nämlich, dass eben der Drogendealer die gleiche Software und die gleichen Techniken benutzt wie der normale Bürger. Und deswegen ist es relativ einfach, vom Drogendealer zum normalen Bürger zu wechseln, wenn man nennen möchte. Ja, also deswegen ist es so verlockend. Also die meiste Zeit wird eben die meiste Technologie benutzt. Man kann jetzt überlegen, macht das jetzt Sinn, irgendwie die Technologie umzustellen? Ja, durchaus, würde ich sagen. Also wenn du jetzt unterschiedliche Linux-Distros oder sowas nutzt, denke ich mal, je nachdem, ob du auch ein Gentoo oder sowas nutzt, ist das sicherlich immer noch ein bisschen ja komplizierter vielleicht. Auf der anderen Seite benutzt wahrscheinlich der Drogendealer genau auch die gleichen Verschlüsselungsmöglichkeiten wie der normale Bürger. Ja, Drogendealer jetzt nur als Beispiel für allgemein, wie man so schön sagt, Verbrecher oder Kriminelle oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, deswegen, also deswegen ist es so, das ist so seine Interpretation davon, dass es naheliegend ist, warum auch eben normale Bürger mal eben kurz bespitzelt werden. Mhm. Gut, so, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu mehr inhaltlichen Themen. Wir haben danach noch mal ein bisschen was technisch Leichtes. Und zwar geht es im Allgemeinen um eine Debatte, wie Diskussionen im Netz stattfinden. Ja, es geht unter anderem darum, was ist, wenn man sich im Netz widerspricht? Also wenn man irgendwie war vor 2 Jahren einen Blogbeitrag geschrieben hat, bla 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 bla, und dann schreibt man heute einen Blogbeitrag und da steht was anderes drin und das widerspricht sich. Und das hat man ja ganz oft, dass auch Medien irgendwie da sehr drauf stehen, wenn das vor allem bei Politikern das Thema ist. Das heißt, wenn die sich widersprechen, so vor einem Jahr haben sie uns noch das und das gesagt. Bei Politikern finde ich das auch nochmal eine andere Geschichte. Also das ist irgendwie...
Es ist irgendwie was anderes, ob du irgendwie als Politiker hingehst und was erzählst, genau. Oder ob du irgendwie als Privatperson irgendwie einem Kumpel erzählst, das und das und dir ein Jahr später was anderes erzählst.
Genau das. Gut, bei einem Kumpel würde ich jetzt das Beispiel nicht geben, sondern eher bei ne, Medien. Ja, also wenn jetzt hier Sascha Lobo, kennen ja die meisten, ist ja Feuilleton-Schreiber für den Spiegel und zwischendurch auch mal für die FAZ. Und grundsätzlich ist er ja in der Öffentlichkeit, auch mit in der breiten Öffentlichkeit, und da kann sich da natürlich auch mal widersprechen. Und dann gab es eben so einen Schlagabtausch zwischen Lobo und einem Typen namens Schwenzel, mit Nachnamen, der, Vorname hört sich auch irgendwie komisch an, der irgendwie von dem Blog Wirres kommt. Und dann war eben halt grundsätzlich die Frage, darf man sich denn widersprechen über die Zeit hinweg? Und Lobo hat das dann in der Form zusammengefasst. Die Kunst ist es, an den richtigen Stellen fähig zu sein, die eigene Meinung zu ändern, nämlich dann, wenn man sich geirrt hat und wenn unvorhersehbare Entwicklungen zu neuen Tatsachen führen. Wer dies nicht kann, endet in einer Sackgasse. Grundsätzlich ist also die Aussage, Zitat Ende, grundsätzlich ist also die Aussage, man muss sich ja auch irgendwie verändern, weiterentwickeln, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch mal irgendwann, also dann ist es natürlich möglich, dass man sich irgendwann widerspricht. Wenn man sich theoretisch nicht widerspricht und seit 30 Jahren dasselbe von sich gibt, ja, weil man immer noch derselben Meinung ist, zeugt das nicht unbedingt immer davon, dass man offener Geist ist, ja. Andersrum natürlich auch, ja. Also ich meine, ich kann jetzt auch in 30, 40 Jahren noch Atheist sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich damit weniger auseinandergesetzt habe oder dass ich nicht da kritisch hinterfragt habe oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich ist das eine Konsistenz, die da ist. Bei anderen Themen ist das eben ein bisschen schwieriger. Ja, da kannst du nicht einfach eine Debatte ein Fass aufmachen, so von wegen, brauchen wir die Geheimdienste noch? Ja, da kannst du nicht einfach dich einmal festlegen und dann für immer der einen Meinung sein. Also kann man schon, ist aber jetzt nicht unbedingt so sinnvoll, ne? Sondern man sollte dann in eine Debatte einsteigen.
Ja. Ich vermute auch noch so ein Ding, so ob irgendwie vor dem Wahlkampf irgendwie was eines erzählt wird und nach dem Wahlkampf was anderes.
Genau, das ist aber dann, wie gesagt, in Bezug auf Politiker.
Ja.
Während du dann eben bei so Bloggern und so weiter, das sind ja in Anführungszeichen auch nur normale Menschen, die einfach Sachen von sich geben.
Ja, wenn gut, jetzt Polygrisse sind irgendwie auch nur normale Menschen.
Ja, natürlich. Aber sie haben eine andere Verantwortung, weil sie führen also eine andere. Natürlich haben Blogger
auch eine Verantwortung. Ich wollte gerade sagen, Blogger haben auch eine Verantwortung.
Das ist vollkommen richtig. Ja, ja, genau. Aber deswegen, Politiker haben eine direktere Verantwortung, auf die man sich mehr oder weniger festnageln kann, weil es eine demokratische Wahl gab. Einen Blogger habe ich nicht gewählt, dass er mein Blogger wird. Und also man könnte natürlich ihn in Twitter-Feed reinpacken und somit sagen, ich habe dich erwählt. Ja? Aber aus ihm entsteht dadurch kein Druck, irgendetwas durchzusetzen oder irgendetwas durchzuziehen. Bei einem Politiker sieht das deutlich anders aus. Weil stimmt, allein ja. Von Recht wegen, ja. Sondern
wenn jemand einen Blogger nicht mag, soll er den einfach nicht lesen. Aber wenn ein Politiker.
Genau. Genau so sieht es aus. Beziehungsweise, gut, wenn er einen Blogger nicht mag, ja gut, dann sollte man ihn meiden, bevor man da einen Shitstorm lostritt. Wenn man einem Blogger widerspricht, wiederum, sehe ich es eher so, dass man ihm durchaus sagen sollte, warum man ihm widerspricht. Ja, also das kann ja dem Blogger durchaus helfen, wenn man das in einem ordentlichen Ton macht.
Ja.
Und nicht dann einen Shitstorm lostritt. Ne? So können sich dann eben beide weiterentwickeln im besten Falle. Gut, anderes Thema. Das kennst du wahrscheinlich eher. Und zwar die digitale Eifersucht. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass du das jetzt so stark kennst, aber das war jetzt. Nee, die digitale Eifersucht. Was sagt dir das? Sagt dir
das dass ich eifersüchtig bin, wenn du jetzt die bessere Grafik gerade hast als ich.
Ja, fantastisch. Genau so ist es. Nein, um Gottes Willen. Nein, wir beleuchten ja jetzt tatsächlich nicht. Also die gibt es natürlich auch so von wegen, ach, der hat das Spiel für Linux. Ich hätte das auch gerne. Das gibt es natürlich auch. Aber so vor allem bei Paaren oder Freunden, also oder engen Freunden, gibt es vor allem natürlich von Facebook eher geleitet, aber allgemein gibt es eher die Möglichkeit zur Kommunikation. Und das führt meistens dann zu Missverständnissen und zu Misstrauen, was interessant ist. Ja, je mehr man Personen also überwachen kann, in Anführungszeichen, oder kontrollieren kann, desto eher wird man so ein bisschen paranoid. Also von wegen die Person, weiß nicht, geht einem fremd oder sonst irgendwas. Das hat der Standard aus Österreich mal ganz schön zusammengefasst und hat dann einfach mal das Bild gemalt. Ja, da ist also eine gewisse Sabine, die wacht morgens um 4 Uhr auf, plötzlich geht aufs Klo und nimmt ihr Handy mit. Und dann sieht sie, dass
das ihr. Das mache ich auch jeden Tag, wenn ich aufs Klo gehe, nehme ich das Handy mit.
aber war nicht geplant, dass sie aufsteht. Also, ne, das war jetzt nicht irgendwie weggeklingelt, sondern einfach nur Schlafstörung. So, und dann sieht sie halt, dass ihr Freund noch online ist und dass der, ja, wohl, also jetzt noch um die Uhrzeit und dass der wohl mit Freunden weg war. Das wusste sie aber auch, dass er mit Freunden weg war. Und dann gibt's dann kommen halt die Nachfrage, bist du noch wach, von ihr an ihn. Und da Facebook dann ja auch anzeigt, wenn du etwas angeguckt hast oder wenn das auf dem Bildschirm erschienen ist, du es aber nicht beantwortest, also da steht dann der User, bla bla bla, dem du das gerade geschrieben hast, hat das gesehen. Ja? Das heißt, wenn du Nachrichten, wenn du dich vergewissern möchtest, du schickst jemandem eine private Nachricht, obwohl das ja bei Facebook jetzt in der Form auch nicht mehr geht, schickst jemandem eine private Nachricht und dann kannst du eben gucken, ob er die Nachricht schon gesehen hat, auch wenn er dir noch nicht geantwortet hat. Das kann hilfreich sein, aber in dem Fall erzeugt es halt Misstrauen. Weil du sagst, okay, der hat das jetzt gesehen, warum hat er mir nicht geantwortet? Wo ist der gerade? Ja, also das heißt, es geht so ein Kopfkino los. Ja, ist er vielleicht bei einer anderen Frau oder wie auch immer? Und weiß ich nicht, ist er so betrunken oder dass er nicht mehr schreiben kann oder was auch immer? Ja. Also das heißt, es geht so ein ganzes Kopfkino los, ein ganzes eine ganze Misstrauensverflechtung, sagen wir mal, ein Netzwerk davon. Und man kann da gar nichts gegen machen. Eben weil man so viele Informationen über diese einzelnen Personen hat, instant heißt es, glaube ich, ganz normal, ist es schwierig, damit umzugehen. Und das ist mir übrigens auch aufgefallen. Auf Diaspora hat man deutlich weniger Möglichkeiten, da Leute zu überwachen, in Anführungszeichen, zu stalken. Ja, und das meine ich jetzt gar nicht noch nicht mal irgendwie im bösen oder kriminellen Sinne, sondern einfach Leute zu überprüfen, was sie denn gerade machen, wie sie gerade drauf sind oder sowas. Weil auf Diaspora erstens deutlich weniger Privates gepostet wird und wenn, dann vielleicht eher in den Aspekten. Auf der anderen Seite werden aber auch grundsätzlich einfach weniger Informationen bereitgestellt, so von wegen, war online vor 2 Minuten oder sowas. Das steht halt da einfach nicht. Das steht bei Diaspora einfach nicht. Oder wie viele Leute folgen diesem Hashtag, das wird in Zukunft ja auch nicht mehr stehen. Was ich gut finde, weil es eben von diesem Druck einfach weggeht. Das heißt, Diaspora hat für mich persönlich nicht nur einfach den Auftrag, hey, wir machen jetzt hier so ein Open-Source-dezentrales Netzwerk und wir sind weg von Facebook, sondern wir verändern mit der Software, die wir nutzen, in dem Fall Diaspora, auch wie wir diese Software nutzen, also wie wir Kommunikation innerhalb unserer Gesellschaft durchführen über Diaspora. Mhm. Ja, wenn so viele Informationen einfach nicht mehr verfügbar sind, dann reagieren wir auch ganz anders darauf. Dann reagieren wir vielleicht ruhiger und nicht mehr so paranoid.
Ja, Dotti schreibt gerade eben, dass das Feature von Facebook ist schlimm, dass halt man sieht, wenn was gelesen wurde. Ich mag mich da noch erinnern, dass also gibt glaube ich immer noch bei E-Mails, dass es da so auch so eine Lesebestätigung gibt, aber da konnte man wenigstens noch selbst sagen, ja, habe ich gelesen.
Genau.
Bei Facebook, ich weiß ja nicht, wie das merkt, ob du jetzt das gelesen hast, weil kann ja sein, dass du irgendwie drauf guckst und das wieder wegklickst und dann sagst du, oh, hast gelesen und du merkst es gar nicht.
Genau.
Aber ich weiß nicht, ob das Problem hier mit dieser digitalen Eifersucht, ob das nicht allgemein ein Problem ist. Also ich glaube, also es ist doch ein Problem der Leute, die das haben, weil...
Ja, klar, sicher.
Die Leute, die dann da halt so... Da hat er es jetzt gelesen und antwortet mir nicht. Die haben vermutlich schon so Probleme gehabt, bevor es Facebook gab. So, wieso ist er noch nicht zu Hause? Oder wieso ist und das ist doch eine Grundeinstellung, glaube ich, oder nicht? Also ich glaube, also klar macht Facebook vielleicht noch ein bisschen einfacher, Leute zu stalken, aber
genau, das ist der Punkt.
Die Leute haben, glaube ich, eh ein Problem, sage ich jetzt mal so.
Ja, durchaus, aber es wird natürlich auch forciert. Also wenn du mal überlegst, also allein genau die Geschichte, die du gerade gesagt hast, ne, also Facebook forciert das, weil es einfacher macht, Leute zu stalken. Klar, wenn du jetzt einfach so hinter einer Person hinterherläufst oder wo ist sie denn, wo geht sie denn hin, ja, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, weil das mit viel mehr Aufwand verbunden ist, durchaus.
Ja, das sind dann die Leute, die im Privatdetektiv organisieren, zum ihre Geliebten zu verfolgen oder so.
Genau so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass allein dieser ständige Konkurrenzkampf, der ja auf Facebook, aber auch auf Diaspora, ich will da Diaspora gar nicht mal rausnehmen, aber da sind halt die Möglichkeiten etwas meiner Meinung nach beschränkter. Dieser Konkurrenzkampf, so von wegen, ich habe Cooles erlebt, ich bin cool, ich habe, weiß ich nicht, ja, also ich bin interessant, ich bin toll, ich bin erfolgreich und ach, und oder ich bin auch sensibel und so mit müsst ihr mich alle irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche Aufmerksamkeit. Also dieses Schreien nach Aufmerksamkeit, wie so ein Achtjähriger, das hat jemand mal, bei den Zen-Comics war das mal ganz toll drin. Genau das ist so ein grundsätzliches Problem, da gebe ich dir recht. In vielerlei Hinsicht ist es auch einfach ein Problem an den Personen selbst oder eben an der Gesellschaft, also an der Einstellung zu solcher Technik. Aber eben, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass diese Möglichkeiten mit so vielen Informationen, ja, man erinnert sich einfach nur mal an die Anzahl, ob das jetzt Retweet, also Favstar oder sowas, auf Favstar. Oh, ich habe so viele Sternchen, ich habe so viel Aufmerksamkeit, ich habe dies und habe jenes, ja. Theoretisch, wenn wir eine API kriegen, können wir das mit The Radio CC wahrscheinlich auch, aber mit Diaspora noch viel, viel stärker betreiben, vollkommen. Aber man muss vielleicht auch ein bisschen darauf achten, dass man das einschränkt und dass man eben guckt, dass eben Diaspora auch zu so einer Art, ja, dass eben Diaspora in Anführungszeichen nicht zu viele Features bekommt, sodass genau dasselbe passiert oder das im selben Ausmaß passiert, wie es eben auf Facebook derzeit abläuft. Beispielhaft auf Facebook.
Ja, aber das ist immer so, die einen Leute wollen das und die anderen Leute sind froh, dass es das nicht gibt und so.
Ja, genau. Und deswegen muss man da irgendwie einen Mittelweg finden. Und deswegen glaube ich, die nächste Debatte, ich glaube, ich werde tatsächlich in Zukunft mal auf Luma.io mal so einen kleinen Beitrag dazu schreiben, ob Diaspora nicht einfach nur, ob Diaspora einfach nur feature-technisch da Sachen anbieten soll und einfach softwaremäßig, ja, wir sind dezentral, Privatsphäre, alles super. Oder ob es auch so gesellschaftliche, ja, das klingt immer so hochtrabend, aber das meine ich eigentlich gar nicht. Es geht einfach nur darum, ob es auch irgendwelche soziale oder Einflüsse oder sowas in bestimmter Weise begrenzen, als auch begrenzen klingt irgendwie so negativ, aber ich meine tatsächlich so wie eine Grenze, also wirklich etwas, eine Abgrenzung ist ja gut, ja, also dass es eine Abgrenzung zwischen deiner Haut und der darunterliegenden Muskelfasern und so weiter gibt, ist eine gute Sache, ja. So, das heißt, sie sind einfach nötig in vielerlei Hinsicht und vielleicht ist das auch, wäre das auch ein Auftrag für die Aspora für die Zukunft, falls uns nichts mehr einfällt nach dem Chat-Feature. Okay. Gut. Mir fehlt hier gerade etwas Wasser, habe ich so das Gefühl.
Ich habe leider kein Wasser mit.
Verdammt. Naja, gut. Deswegen wird wahrscheinlich gleich. Und selbst wenn, könntest du es mir nicht abgeben.
Naja, ich könnte dann hier wieder ein bisschen plätschern und dann musst du es mir vorstellen.
Das ist ja auch super. Dann muss ich aufs Klo. So, ich hatte öfters mal erwähnt, dass ich öfters mal auf dem Blog, also den RSS-Feed von dem SchuleSocialMedia.com Blog in meinem Feedreader habe. Und der spricht eben immer großartig über solche Themen, über solche gesellschaftlichen Themen. Und ein letztes haben wir dann zu der Sache noch. Und zwar geht es um diese Aussagen, dass es so eine Art Pöbel im Netz gibt. Ja, also da geht so die Shitstorm-Armada geht da los und sucht sich da ihre Opfer und greift sie dann an und nimmt sie auseinander und so weiter und so fort. Und der Macher des Schule Social Media Blogs hat das mal in drei Thesen zusammengefasst. Erstens, eine große Zahl von Menschen ist bereit, im Netz eine Meinung zu vertreten, die sie dort nur zeigen, um sich zu profilieren, anzupassen oder weil es gerade so einfach geht. Diese Menschen äußern keine echte Kritik, sondern drücken quasi gedankenlos auf die Screens ihrer Smartphones. Das Netz ermöglicht eine willkürliche und oberflächliche Meinungsbildung. Ja, das heißt, jeder Penner, der gerade Bock drauf hat, der will sich einfach nur entweder irgendwie profilieren, will sich irgendwie, in Anführungszeichen anpassen, ne, so von wegen, was gab's denn mal? Es gab so viele schöne Shitstorms, die auch durchaus teilweise ihre Berechtigungen hatten. Manchmal aber auch überhaupt nicht. Also Aufschreidebatte war ja kein Shitstorm, obwohl das kommt dann immer drauf an, wie Leute das definieren. Aber es geht im Grunde, Punkt 1 ist eigentlich quasi, Menschen sind einfach doof und deswegen versuchen sie sich einfach zu profilieren und anzupassen und so weiter und hauen dann einfach gedankenlos auf ihre Smartphone-Touchscreens, ja, und labern dann, blöd, ja, du bist doof. Ja, oder nein, das finde ich nicht richtig.
Wenn dann da überhaupt noch Chris Deutsch rauskommt.
Genau. Dass quasi so dieser ganze Diskurs, der im Netz stattfindet, der ganze Diskurs, wer auch immer das in irgendeiner Weise zusammenfassen möchte und kann, dass dieser Diskurs quasi eben deswegen, weil er im Netz stattfindet, total dämlich ist. Ja, so von wegen, das ist alles sehr oberflächlich, die Leute überlegen nicht lange, sondern schreiben einfach nur drauf los und deswegen ist so ein Netzdiskurs eigentlich nichts wert. Und ich sehe es halt ganz klar auf Diaspora, dass so ein Netzdiskurs durchaus wertvoll ist. Ja, auch wenn er vielleicht sich in Anführungszeichen nur auf Diaspora begrenzt mit ein paar Leuten. Ja, allein wenn man das ist unabhängig eigentlich vom Netzwerk. Wenn ich das mit einigen Facebook-Usern besprechen würde, kämen da sicherlich auch ganz gute Vorschläge dabei raus. Klar, Shitstorms sind da vielleicht eine ganz andere Kategorie. Da kann durchaus auch wirklich einfach nur drauf gedroschen werden. Aber ich denke, dass selbst in einem Shitstorm zwischendurch mal wirklich eine interessante Meinung dabei ist und nicht einfach nur, du bist Kacke. Ja? Gut, zweiter Punkt. Eine große Zahl von Menschen ist wirklich aufgebracht und äußert sich auch im Freundeskreis und in der Familie kritisch. Nur hört sie dort niemand. Im Netz werden diese Meinungen plötzlich sammel- und wahrnehmbar. Menschen, die sonst nicht gehört werden, erhalten eine Stimme. Das Netz ermöglicht eine effiziente und transparente Meinungsbildung. Das kann man auch erstmal grundsätzlich sagen. Ja, also ist ja durchaus Sinn. Ob das jetzt eine effiziente und was effizient ist, weiß ich tatsächlich nicht. Klar, wenn ich jetzt einen Begriff nicht kenne, dann gehe ich auf die Wikipedia, lass mir den kurz erklären und dann habe ich effizient kurz was dazugelernt. Eine transparente Meinungsbildung würde ich so auch nicht sagen. Ja, nicht unbedingt. Ja, das ist begrenzt. Ob das jetzt die Ukraine ist oder sonst irgendwas, durchaus kann ich mir Podcasts, ganz viele unterschiedliche Podcasts oder YouTube-Videos oder Blogs durchlesen zum Thema Ukraine. Aber ich es ist immer noch transparenter, ja, als der Spiegel oder der Stern oder sonst wer oder die FAZ. Aber es ist auch nicht komplett transparent, was auch seinen Vorteil hat, ja, dass man eben auch als derjenige, der die Informationen übermittelt, ja, wenn du jetzt selber aus der Ukraine stammst, dass du dann eben nicht gefunden werden kannst, ja, dann hat das nichts mehr mit transparenter Meinungsbildung zu tun. Ja, und der dritte Punkt: Das Netz gibt der Meinung von digital affinen Menschen mehr Gewicht, als ihr eigentlich zukommen würde. Wer es versteht, eine Kampagne zu starten. Daniel Graf von Feinheit nutzt beispielsweise Shitstorm gezielt als Mittel in politischen Kampagnen, kann seiner Haltung so zu Aufmerksamkeit verhelfen, die nicht proportional zur Meinung in der Gesamtbevölkerung ist. Das Netz verzerrt die Meinungsbildung und verstärkt Ausschnitte davon. Das finde ich tatsächlich interessant, weil ich nicht glaube, dass das stimmt.
Ja,
natürlich. Also das Netz verzerrt durchaus die Meinungsbildung, weil du halt diesen Shitstorm hast, ja. Es gab diesen Shitstorm. Ne? Also klar, du hast eben diesen, aber dieser Hype wird dann natürlich auch von den Medien, die sich ja eigentlich dann, ne, da nicht so viel drum kümmern sollten, wird dann auch davon aufgenommen. Auf der anderen Seite werden aber auch, sagen wir mal, Underground-Themen wie ACTA damals werden aufgenommen oder TTIP, ja, also dieses, oder TAFTA oder wie es auch immer heißt, also TTIP, das ist ja die Freihandelsabkommen der USA. Diese Themen wurden natürlich auch im Netz angesprochen, ja, worauf wurde aufmerksam gemacht. Dadurch gab es auch Kampagnen, ganz klar. Und die haben zur Aufmerksamkeit verholfen und das war gut, das war richtig gut, man kann es richtig gut einsetzen, aber wie jedes Medium kann man auch es zum absoluten Bullshit einsetzen.
Ja, und ja, also wenn du es hinkriegst, einen Shitstorm zu machen, dann hast du schon quasi ziemlich viel Macht im Internet.
Genau, aber hier was, zum Beispiel der Punkt ist, kann seine Haltung zur Aufmerksamkeit, wenn man weiß, wie man so eine Kampagne startet, kann diese Haltung so zur Aufmerksamkeit verhelfen, die nicht proportional zur Meinung in der Gesamtbevölkerung ist. Ja, also es spiegelt einfach nicht die Gesamtbevölkerung wieder.
Ja, wenn dann so. Spiegelt es höchstens das gesamte Internet wieder.
Richtig, aber du musst das ja auch mal beziehen auf die Medienlandschaft, die wir in Anführungszeichen vor dem Internet hatten, ja, da hatten wir dann eben so einzelne Leuchttürmchen, ja, und die Washington Post, New York Times, die FAZ, die Süddeutsche, der Spiegel und, die eben quasi Meinungsmonopole nicht, aber zumindest eine Oligarchie von Meinungen angeboten haben und die der normale User, Nutzer, Leser konsumiert hat. Heute ist das eben viel, viel ausgefeilter und es gibt da auch keine Etikett mehr, an die es sich unbedingt zu halten gilt. Ja, im Netz, ja, also weder, ne, man, ne, der Pöbel, ja, so von wegen, du Arschloch. Auf der anderen Seite hast du aber auch eben Leute, die viel deutlicher und viel eher sagen, was sie denn wirklich denken. Auch wenn ich das bei Blue Moon, also bei der Talk-Sendung vom RBB auch mal kennengelernt habe, dass da Leute auch sehr, sehr klar ihre Meinung äußern, was mich doch sehr erschreckt hat, ja. Also, ich meine, wenn Bernd Lucke, der Chef da von der AfD zum Beispiel, dauernd in Talksendungen eingeladen wird, und zwar wirklich eine ganze Woche lang fast jeden Tag in einer Talksendung ist, weiß ich nicht, ob das proportional zur Meinung der Gesamtbevölkerung steht. Diese Aufmerksamkeit, die er bekommt, auf so vielen unterschiedlichen Sendern. Das weiß ich nicht. Und da ist genau die Medien genauso verzerrt wie das Internet. Ja, es ist immer nur ein Ausschnitt. Es ist immer nur ein Part davon. Aber man kann es zum Guten als auch zum Schlechten verwenden. Wie immer. Wie jedes Medium. Ja, ich kann eine Tür auch dir vor den Kopf schlagen. Ich kann aber auch dir einfach nur die Tür aufmachen. Das ist nicht Schuld Internets. Es gibt nur mehr Möglichkeiten, die Klinke in die Hand zu nehmen. Ach, das ist ein schönes Bild. So. Ich müsste nochmal nachgucken, wie er heißt hier vom der Blogger. Er hat einfach nochmal folgenden Kommentar dazu abgegeben zu diesen drei Punkten. Zu beobachten aber ist ein Netzdiskurs, der zur Delegitimierung bestimmter Anliegen führt, nur weil sie sich digital entfalten. Das heißt, du hast halt in der FAZ Leute, die sich im Feuilleton darüber aufregen, so von wegen, ja, das ist halt ein Netzdiskurs, der hat mit der Wahrheit, Wirklichkeit nichts zu tun. Ja, das sind halt, das ist halt der Pöbel, ja, also dieses Überhebliche, was vielleicht so die Leute aus der, ich sag immer die FAZ, aber es gibt halt so viele noch, ja, also allgemein in den in Medien vielleicht da ist, so von wegen, im Internet hat sich da, ne, someone was wrong on the Internet, so ungefähr, obwohl nicht genau das damit gemeint ist. Und sich dann darüber quasi so mit erhobenem Näschen, so von wegen, wir haben eine Chefredaktion und können deswegen davon ausgehen, dass wir uns ordentlich damit beschäftigt haben. Was halt auch nicht immer stimmt. Ja? Also, dass eben da mehr Akzeptanz für das Internet einfach geschaffen werden sollte und für das Medium. Und der letzte Part, wer die Äußerungen vieler Menschen, sie empfinden etwas als hochproblematisch, damit abtut, dass sie nicht ernst gemeint sein können, weil sie im Netz stattfinden, tut sich und allen anderen auf Dauer keinen Gefallen. Zu glauben, Kritik verschwende, weil man sie mit einer perfiden Strategie delegitimiere, ist naiv. Ja? Das heißt, wenn es sexistische, wirklich sexistische Debatten, nicht Antisexismus-Debatten, sondern sexistische Debatten gibt, diese Kritik, also diese Debatte verschwindet nicht einfach, sondern die bleibt einfach unterschwellig. Und wenn man dann einfach sagt, ja, das Internet ist halt Kacke und das heißt, alles, was da drin ist, ist sowieso nicht ernst zu nehmen und auch sind so, somit sind die Sexisten da auch nicht ernst zu nehmen, das ist halt sehr, sehr naiv. Das ist halt sehr, sehr stur zu sagen, hier ist das richtige Leben in den Feuilletons, in Politik, im Dossierbereich der Zeitung, als jetzt wirklich im Internet, wo mehr Leute einfach daran beteiligt werden können, an Diskussionen. Auch wenn die dann vielleicht etwas härter und nicht so netiquettmäßig ausgetragen werden.
Ja. Ja.
Jetzt bräuchte ich eine Flasche Wasser.
Aber wirklich, vielleicht sogar zwei.
Naja. Ich würde ja so irgendwie so Pause oder so. Ja, Benni, hast du da noch was zu sagen?
Nee, auch nicht. Nee. Ich bin so ein bisschen nebenbei noch dieses Diaspora-Meeting am Verfolgen.
Ach so, ja. Und? Gibt es da schon Neuigkeiten? Wir schalten jetzt live.
Wir schalten jetzt live zum Diaspora-Meeting, was wir entdeckt haben. Ja, sie diskutieren gerade, ob sie halt irgendwie alle Podmins in eine Liste eintragen können, um sie halt irgendwie zu kontaktieren, wenn es irgendein Problem gibt oder ein Security Release oder irgendwas, was sie tun müssen. Und halt, ob sie irgendwie da eine Liste aufsetzen oder eine Mailinglist. Mailinglist gibt's schon, aber die ist bei Google und die will keiner und.
Ja, ja. Right. Ja, dann macht doch einfach diasporafoundation.org, macht eine Mailingliste draus und dann macht ihr ein Opt-in und fertig.
Ja, jetzt diskutieren sie halt, ob wir jetzt eine eigene Mailingliste machen, wer die hostet und ja, es bleibt spannend.
Ja,
Schnubi hat keine IPv4-Adressen mehr.
Ui, ja, das ist natürlich
schlecht. Ja, Internet ist aufgebraucht.
Ja, zu Ende.
Ich habe auch noch irgendwie so eine Reserve oder so, aber ich habe eh nicht viele.
Aber ich dachte, da wird sich jetzt hier ganz knallhart über Themen hier so, was wird als nächstes programmiert und so weiter besprochen, aber scheint hier jetzt nicht so unbedingt der Fall zu sein, ne?
Das ist jetzt das erste Thema, weil es bis jetzt kommt, ich weiß nicht, wie lange die da noch diskutieren danach und was noch alles kommt. Ich habe keine Themenliste. Vielleicht gibt es da irgendwo eine Themenliste.
Da kann also noch viel kommen.
Ja.
Okay. Ja, dann lassen
wir es mal kommen. Schnubi hat wohl ein /24, aber das ist voll. /24 sind einige. Na, geht. Was sind das? 255?
Wir wissen nicht, wovon du sprichst.
IPv4-Adressen.
Okay, das ist wahrscheinlich jetzt auch erstmal zu hoch für die Sendung.
Ja. Das heißt, Schubi hat 255 Adressen verballert.
Achso,
ja, minus 3, ja, gut.
Netzwerktechnik
253, ich korrigiere, es sind 253 Adressen.
Netzwerktechnik.
Ja, Netz-ID, und Podcast und Router, die abgezogen werden.
Ja, das machen wir in einem speziellen.
Ja, in der Network Night oder so.
Network Night, ja. Ja, sehr gut. So, kommen wir jetzt zu den
einfachen. Wir brauchen einfach endlich IPv6, dann ist das Problem gelöst.
Kommen wir mal zu den, sagen wir mal, etwas leichteren Themen. Ja, das war ja jetzt sehr, sehr anstrengend eigentlich. Wir haben jetzt mal so.
Ja, nachdem ihr jetzt hier so mit IP-Adressen umhergeschmissen habt, kommen wir jetzt wieder zu was Einfachem.
Nee, ich meinte jetzt so von der Debatte vorher, aber okay, ja. Und zwar Telegram hatten wir letztes Mal letztes Mal vorgestellt. Und zwar ging es da allgemein um WhatsApp-Alternativen und Telegram ist eine davon. Es gibt dann noch Threema. So. Und die Stiftung Warentest hat Telegram die Stufe kritisch gegeben, was die Verschlüsselung angeht. Was natürlich jetzt nicht besonders flattering, also besonders schön ist. Deswegen, also Telegram sieht da wohl nicht so gut aus, was die Sicherheit angeht. Threema scheint da besser abzuschneiden und deswegen, ja. Ansonsten, es ist vor allem wohl problematisch, dass man eben den Secret Chat extra auswählen muss und dass eben automatisch das Adressbuch und ohne die Zustimmung der User und ausgelesen wird und auch wenn Telegram quelloffen ist, Threema schneidet was das Erholen von Informationen angeht, deutlich besser ab. Okay, dann interessant ist eben noch der Hintergrund so ein bisschen, dass eben Pavel und Nikolai Durov, das sind zwei Entwickler, beziehungsweise zwei Brüder.
Entschuldigung, aber Philipp schreibt gerade, wurde Threema nicht von Google gekauft?
Schick ihm mal den Link von Postillon.
Nein. Wenn du in der FAQ von Threema liest, das wurde nicht von Google gekauft. Das war nur ein Scherz von Postillon oder so.
Postillon, ja. Hier, da haben sie ihn
echt. Aber es ist schon krass, dass die Leute das glauben. Also.
Ja, weil es ist so, lag wohl sehr, sehr naheliegend, war wohl sehr naheliegend, ja. Und es wird halt nichts mehr großartig kontrolliert. Ist ja auch erstmal kein Problem, ne? Aber man muss
ich frage mich nur, was die jetzt für Nachteile haben, weil jetzt alle glauben, sie seien von Google gekauft worden.
Vielleicht wird es sie ja verleiten, dazu schneller zu open sourcen, ja. Also das Ganze wirklich schneller offen zu legen und schneller, ja. Wer weiß, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ist es ein Ansporn für die ganze Firma da von Threema. Na ja, gut. So, also, Pavel und Nikolai Durov sind zwei Brüder und die haben quasi das russische Facebook gegründet damals als Startup und das nennt sich V-Kontakte. Und V-Kontakte sieht wirklich fast ausschließlich aus wie Facebook, nur halt auf Russisch und mit kyrillischen Buchstaben. So, und Facebook hat sich halt in Russland nicht so wirklich durchgesetzt oder sagen wir mal in den russisch geprägteren Ländern. Und jetzt ist V-Kontakte auch an die Börse in Russland gegangen, schon vor einiger Zeit. Und die meisten Anteile haben halt vor allem Putin-Anhänger, ja, weil V-Kontakte halt sehr sich großer Beliebtheit erfreut. Und deswegen ist, wie gesagt, Pavel und Nikolai Durov sind nicht nur die Startup-Gründer von V-Kontakte, sondern auch die Gründer und Schreiber und Maintainer, also die wartenden Kollegen, die Admins von Telegram und die Entwickler schließlich. Und die sind jetzt beide im US-Exil. Also, wenn man das US-Exil, das schließt sich für mich irgendwie aus. Aber ja, sie sind in den USA anstatt in Russland, um eben dort weiter an Telegram zu arbeiten. Und das ist alles so ein bisschen undurchsichtig, was sie da machen. Deswegen warnt, sagen wir mal, netzwertig.com, ein anderer Blog, doch davor, allzu viel Vertrauen in Telegram zu stecken. Ja? Nicht nur, was Stiftung Warentest sagt, sondern grundsätzlich. Und wir hätten dann gleich schon eine Alternative dazu, und zwar wäre das Text Secure. Und da würde, das ist eine, die App ist, wird von Heise so ein bisschen gehypt, will man fast sagen. Und funktioniert ähnlich wie Threema, ist dazu aber noch Open Source und wird auch gut maintained von den jeweiligen Gründern und Entwicklern. Und ließe sich sicherlich mal ausprobieren, benutzt aber nicht irgendwie Jabber oder sonst irgendwas, sondern benutzt wieder ein eigenes Ding zum sicheren Verschlüsseln und Entschlüsseln. So, dann ein anderes Thema, und zwar, wir haben ja sonst immer zwischendurch sicherlich Probleme, wenn wir lange Beiträge lesen müssen. Ich merke das ständig, wenn ich mal mir ein bisschen Zeit nehme, mal einen größeren Beitrag schreibe, ist die Aufmerksamkeit nicht jetzt riesig, kann ich auch verstehen, weil so lange Texte sind halt doof. Ist halt manchmal etwas schwierig zu lesen. Um aber schneller lesen zu können, ob das jetzt auf einem mobilen Device ist oder auch überhaupt auf dem Rechner, gibt es jetzt eine neue Art zu lesen, was interessant ist. Und zwar nennt sich das ganze Format Spritz. Und Spritz ist nichts anderes als, man hat quasi so eine Art Textzeile, also wirklich, wo dauernd quasi das Wort angezeigt wird. Und dann hat man so eine Art Strich in der Mitte. Ja, und da in dieser Markierung wird halt jedes Mal der mittlere Buchstabe, also den man sich je nachdem aussucht, wird markiert. Das heißt, ihr guckt auf diesen roten, leuchtenden Buchstaben und der ganze Text wird dann quasi da nach und nach angezeigt, hintereinander weg. Und ihr guckt auf diesen roten Buchstaben und bewegt eure Augen nicht, sondern seht einfach die ganze Zeit die Wörter sich verändern und könnt dann so lesen, deutlich schneller, weil ihr das Wort als Ganzes erfasst und nicht erst nacheinander mit dem Auge hinterher hinken müsst. Und ihr kriegt, glaube ich, eine weiß ich nicht wie viel Prozent, ich glaube 40-prozentige Lesegeschwindigkeitssteigerung, ja, also ihr seid, je nachdem, wenn ihr euch eine Weile daran gewöhnt habt, geht es wahrscheinlich sogar noch schneller. Ich habe bei englischen Begriffen eher da das Problem, bei deutschen Begriffen geht das, glaube ich, etwas schneller, weil es ist einfach, ja, wir sind da eher dran gewohnt wahrscheinlich. Und Spritz ist derzeit eine Technologie, die ist jetzt schon entwickelt worden und das Schema, wie das funktioniert, ist auch irgendwie klar und es gibt natürlich auch eine Open-Source-Version davon und zwar gibt es das als JavaScript. Das ist einfach so, ich habe das sogar hier drin, ich habe das gerade mal in den Browser reingepackt, Open-Source natürlich, klar, logisch, so, und ihr könnt euch das einfach so als Lesezeichen oben reinmachen, in eure Lesezeichenleiste und dann geht ihr auf irgendeine Seite, ich habe jetzt hier mal, was haben wir denn da? Ich gehe mal auf Loom.io, genau. So, und dann habe ich hier steht Open Spritz this.
Aber this. Das macht ja nur quasi Sinn bei Texten begrößern.
Ja, ich habe jetzt hier mal, ja gut, das ist jetzt kein langer Text, aber es ist ein Text. So, also ich gehe jetzt hier oben auf Open Spritz this drauf und gehe mit meiner Maus, also muss jetzt hier Words per Minute einstellen, also die Wörter pro Minute, nee, ich glaube pro ja, per Minute. Doch, per Minute. Macht Sinn. Das heißt, ich nehme jetzt, also 200 ist das geringste, 950 ist das größte. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Gucken wir mal. Ich nehme jetzt mal so das langsamste, das ist 200. Und ich suche mir jetzt mal hier den Bereich aus. So. Achso, okay. Er hat jetzt, ah ja, genau. Selecting Text. Mhm. Nutzt das irgendwie was? Funktioniert das irgendwie? In dem Fall jetzt aber nicht. Das ist natürlich blöd.
Sehen eh nicht, was du da machst. Das heißt,
ja.
Am besten verlinkern wir das und die Leute probieren es dann selbst aus.
Genau so
sieht es aus. Weil wenn du jetzt gleich sagst, ja, das funktioniert jetzt, dann haben wir genau nichts davon.
Naja, ich habe ja schon erklärt, wie es dann funktioniert.
Genau. Aber irgendwie, Maya, sie finden die meisten das schnelle Lesen doof.
Ja. Das kann gut sein. Ich finde, vielleicht kann man sich daran gewöhnen, vielleicht nicht. Ich finde es einfach eine schöne Idee. Ja, endlich mal was anderes, also wirklich mal eine grundsätzliche Änderung in der Art, wie wir Sachen konsumieren und nicht einfach nur lesen. Das ist vielleicht für die einen zu schnell, für den anderen zu wenig, ne? Oder so. Aber grundsätzlich ist das einfach mal ein Angebot, was gemacht wird. Schöne Idee. So.
Ja. Das funktioniert halt nur mit digitalen Texten und nicht, wenn man so altmodisches Papier hat.
Nee, das wird ein bisschen schwierig, außer du scannst das Papier vorher ein und hast dann automatische Schrifterkennung.
Ja.
Letzter Punkt aus der News und aus dem Bereich, und zwar Nothing to Hide ist ein kleines HTML5-Spiel, wo ihr quasi die ganze Zeit rumrennt als Person und müsst dann dauernd quasi immer im Blick der Beobachter sein. Das heißt, wenn ihr euch außerhalb der Videokameras oder so befindet, werdet ihr quasi erschossen. Das klingt sehr brutal, aber es ist eigentlich mit ganz niedlichen Strichmännchen und Grafiken gemacht und deswegen ist es gar nicht mal so brutal. Nein, es ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Das Ding gab es per Crowdfunding. Nothing to Hide heißt das Spiel, wie gesagt. Und das Ding gibt es derzeit noch als Crowdfunding. Sie haben jetzt irgendwie um die $36.000 eingenommen. $40.000 brauchen sie. Und das ganze Spiel wird unter CC0, also quasi unter Public Domain, veröffentlicht. So, dass quasi so gut wie kein Urheberrecht wirklich an dem Werk klebt, was sehr cool ist, weil damit kann man es eben öfters auf andere Webseiten aufsetzen und spielen und Spaß haben oder wie auch immer. Und ja, es gibt da auch ein Promo-Video zu, das könnt ihr euch angucken, könnt ein bisschen was spenden. Es gibt
auch eine Demo.
Genau. Und die Demo ist tatsächlich gar nicht mal
schlecht. Man kann das auch einfach mal schnell spielen.
Genau, wenn ihr schnelles Internet habt. Ja, natürlich, das ist aber
natürlich. Ich brauche schnelles Internet.
Ich brauche schnelles Internet, weil du hast dauernd Ladebildschirme.
Ach, das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, okay. Nun gut. Langsames Internet. Okay, das wär's aus der Sektion.
Ich bin schockiert.
Ja.
Ja.
Kann switchen.
Ich muss wieder Jingle machen. Ja, dann mache ich mal Jingle.
Jingle-ling-a-ling.
Neues aus der Community.
Ja, bist du müde?
Ich? Müde? Nein, ich gehe noch gleich ins Bett.
Ach so.
André Nitschke. Ach,
dass du mir hier wegpennst.
Nein, wir haben sowieso nicht mehr so viele Themen, da darf ich das noch.
Ach so.
Und zwar, André Nitschke möchte sich mal über diese ganze Krim-Affäre so ein bisschen informieren und braucht dazu gute Plattform, gute Nachrichtenseiten. Und da gab es mal so eine Anfrage von ihm und da gab es auch ein paar Antworten dazu, ein bisschen BBC, ein bisschen Monde Diplomatique. Ja, wer da vielleicht noch irgendwelche Infos hat, ja, also wo man sich gut informieren kann, vielleicht auch auf Englisch, ist sicherlich auch, also ne, BBC war ein Beispiel, Monde Diplomatique gibt's auch auf Deutsch. Wer da irgendwie Interesse hat, der kann das, kann entweder selber mal nachgucken, was andere dazu geschrieben haben, kommentiert haben, oder eben sich einfach selber daran beteiligen und selber mal so eine Nachrichtenseite mit reinpacken. Ja, das war's eigentlich zu dem Thema. Rory wiederum ruft quasi für einen griechischen Pod nach Hilfe. Und zwar der Pod-Betreiber Manolis hat einen Job gefunden und hat deswegen keine Zeit mehr. Es geht um den Pod diaspora.net.gr und die Serverkosten sind halt ziemlich heftig und fressen ihn so ein bisschen auf. Und deswegen wird, weil auch eben so viele Leute so nach und nach auf Diaspora wechseln, also vor allem auf seinem Pod in Griechenland, und er deswegen schon überlegt hat, okay, die Performance kann ich einfach nicht mehr bieten, versuchen wir es doch mal auf einer Cloud-Plattform irgendwie anzubieten, zum Beispiel Heroku, das wäre eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit wäre, wenn er das einfach zu Hause hostet und dann eben über VDSL bei sich anschließt, aber dann müsste er erstmal warten, bis er VDSL zu Hause hat, oder er baut sich Satelliten und schießt ins All und, also, das ist jetzt übertrieben, aber könnte theoretisch eine sehr langsame Diaspora-Instanz, aber zumindest eine Diaspora-Instanz, die verfügbar ist, anbieten. So, und wie gesagt, die brauchen derzeit noch einen neuen Podmin, der da irgendwie das Ganze noch ein bisschen fördert, dem man vertrauen kann natürlich und der technisches Know-how hat, das durchzusetzen. Und wer da Bock drauf hat, kann sich da ja mal melden. Muss, glaube ich, auch noch nicht mal Grieche sein. Ich glaube, man kann sich auch ganz normal als jemand, der da bereit ist, ein bisschen Hilfe abzugeben, melden.
Ja.
Gut. Und der letzte Punkt. Carsten Wissing hat einfach mal sich zum Thema Klarnamen geäußert und dass es doch etwas schwierig ist, sich auf Diaspora im Sinne von Freunde kennenlernen zurechtzufinden, weil es gibt zum Beispiel ja auch keinen automatischen Suchgenerator, oh, da hat jemand eine Mail, eine E-Mail-Adresse, die ich bei mir bei Google Mail drin habe, oh, das ist ja schön, dass der auch auf Diaspora ist. Und dass genau das dann eben dazu führt, dass er eben nicht so schnell einfach Leute findet, die er kennt.
Ist eine super Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Wenn er die nicht findet, die er kennt, dann muss er halt neue Leute kennenlernen.
Zum Beispiel. das war mehr oder weniger dann auch eben die Frage war halt, sollte man nicht mal so ein Feature einbauen von ihm, ja? Ob man nicht mal irgendwie eine einfache Suche oder eben so ein Suche nach Mailadresse und so weiter einführt, ob das nicht eine gute Sache wäre. Und da kam dann eben zum Beispiel die Antwort von Michael, die stellvertretend wahrscheinlich eher für meine steht. Ich finde genau das an Diaspora gut, dass man alte Freunde vor allem durch Absprache und einen Mail-Austausch wiederbekommt. Dadurch hat man in Diaspora nur mit Leuten zu tun, die man sich aussucht. Und man wird nicht von alten Bekannten genervt, die in Facebook vermutlich einen Freundschaftseintrag abbekommen hätten. So ist der eine Teil anonym und wenn man sich abspricht, der andere für einen bekannt und ersichtlich. Ja, das heißt, dieser ganz normale Übergang, hier ist meine Diaspora-ID, viel Spaß dabei, ist halt eine coole Sache, so dass dich nicht jeder finden kann.
Ja, ich finde es vor allem lustig, was die Leute heutzutage plötzlich für Probleme haben. Hilfe, ich finde meine Freunde nicht mehr. Früher, damals, da musste man auch irgendwie so, wie ist denn deine Mailadresse, fragen. Da hat man nicht einfach so plötzlich alle Mailadressen in seinem...
ICQ damals noch, um Gottes Willen. Ja, die ICQ-Nummer musste dann auch ausgetauscht werden. Das war ja noch nicht mal irgendwie ein Name, was einfach so catchy ist und was er dann irgendwie anfängt. Nein! Oder E-Mail-Adressen habe ich tatsächlich kaum ausgetauscht. Aber das mache ich jetzt im Moment in der
Uni. Ja, aber E-Mail-Adresse ist quasi am meisten vergleichbar jetzt noch so mit Jasper.
Ja, klar. Klar.
Aber ja.
Ja, also das ist schon, ja genau, hast du vollkommen recht. Und ich bin auch eindeutig vollkommen dagegen, dass es da irgendwie die Möglichkeit gibt, Leute per Mail zu suchen. Auch wenn man das irgendwie einstellen könnte, aber es wäre halt, ich fände es nicht besonders toll. Nee.
Ja, vor allem wenn dann Leute anfangen, hier ganz ein Adressbuch zu Diaspora hochzuladen. Ich will da nicht verantwortlich für die Daten dann sein.
Genau. Ja, das war es thematisch auch von Neues aus der Community. Mehr gab's nicht. Also das war heute eine sehr entspannte, aber auch sehr, ja, sehr, sehr interessante Ausgabe. Tut mir leid, dass ich mich wieder nicht so oft habe sprechen lassen.
Ja, ich war am Anfang ja noch in den Jasper-Meeting mit drin. Mittlerweile komme ich nicht mehr nach. Die schreiben zu schnell. Schreibt mal ein bisschen langsamer, Leute. Ich kann nicht gleichzeitig Sendung machen und da mitlesen.
Sind Sie denn jetzt über die E-Mail-Adresse hinaus?
Also ja, das haben Sie gelöst. Ich habe mittlerweile sogar eine Liste gekriegt, was da für Themen sind.
Sehr schön.
Ein paar Sachen haben Sie noch.
Ja, okay. Ja, willst du dir jetzt noch mal ein kurzes Roundup geben, was da jetzt noch dabei kam oder so?
Nee, ich habe im Moment keinen Überblick. Weil ich habe weder wirklich Zeit gehabt, jetzt die Liste hier durchzulesen, als auch danach wirklich mitzulesen.
Wichtig. Dann ist es nicht wichtig. Nee, aber wenn es sonst irgendwie Spaß gemacht hat, wenn es interessant war, das freut uns natürlich sehr. Wenn es sonst irgendwie Feedback gibt, gerne an uns, Kommentar at the Radio CC, die alte Leier mit der E-Mail. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch netterweise auf die Asura erwähnen oder uns einen Kommentar schreiben unter die jeweiligen Beiträge oder weiß ich nicht. Ihr könnt uns ganz doll lieb haben. Ja, das ist auch eine super Sache.
Ja,
das
wir haben euch auch alle ganz doll lieb.
Genau, so sieht's aus. Ihr könnt uns alle mal gerne haben. Also, so, richtig. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, Benny, fürs Streamen und fürs Mitmachen.
Ja.
Und fürs in Chat gucken. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen oder nächste Woche Montag und dann wieder mit Philipp zusammen. Ja, gibt es wieder eine coole Sendung mit Philipp. Und am Dienstag, also nee, nicht Dienstag, heute ist Dienstag, morgen ist das große Interview mit Ramova. Wer ihn nicht kennt, sollte mal auf Soundtrack nach Ramova mit V suchen, so wie man spricht, mit V. Ramova, nein. suchen. Der hat sehr, sehr coolen Professor Click Remix oder glaube ich sogar mehrere gemacht und ja.
Der hat ganz viel coole Musik gemacht.
Allgemein, ja, das stimmt, ja. Und experimentiert auch sehr gerne und das ist sehr klasse und deswegen reinhören und dann werdet ihr ihn morgen auch hören. Und zwar live. Ja. Und zwar auf Englisch.
Ja, hier. Nimmt, nimmt, auf der Radio CC.
Ja, auf der Radio CC, genau, ja. Okay, wir sind durch, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.